Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schatzinsel. Ich bin Thomas Dürrmeier von Goliath Watch hier aus Hamburg. Ich bin total froh, dass wir heute auf unserer Suche nach dem guten Leben für alle Johannes Jäger gewinnen konnten aus Wien, der mit uns darüber sprechen will heute, was leistet eigentlich die marxistische Wirtschaftswissenschaft, also die Volkswirtschaftslehre im Besonderen, heute für auf unserer Suche. Können wir da was finden? Kann uns das helfen? Und Johannes, wer bist du denn eigentlich?
Ich bin Ökonom und arbeite als Professor hier an der Fachhochschule des BFI in Wien und beschäftige mich schon seit Beginn meines Studiums mit kritischen Perspektiven auf Ökonomie, weil es mir immer ein großes Anliegen war, die Welt tatsächlich zu verstehen und die Ökonomie zu verstehen, und zwar aus der Perspektive der Schwächeren, ja, bei uns, aber eben vor allem auch aus globaler Perspektive. Und da habe ich versucht zu schauen, welche Perspektiven helfen mir da, das besser zu verstehen und welche weniger, und habe mich wirklich sehr, sehr breit mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Zugängen beschäftigt und bin dann doch zum Schluss gekommen, dass marxistische Perspektiven für mich die Zusammenhänge deutlich besser erklären als andere wirtschaftswissenschaftliche Zugänge. Und deswegen habe ich versucht, in diesem Bereich mit diesen Perspektiven weiterzuarbeiten. Und freue mich natürlich immer wieder, wenn ich das auch mit anderen Leuten kommunizieren kann und wenn wir aus dieser Perspektive reden, was ist der Zustand der Welt und wie können wir sie verbessern und, wie du mal angesprochen hast, wie ist ein gutes Leben für alle möglich.
Ja, spannend. Ich will vielleicht ganz kurz zu deiner Person noch mal zwei, drei Fragen stellen. Du bist jetzt also in Wien und machst da richtig Lehre und du liest dann mit deinen Studierenden Marx.
Wir machen das so, dass wir sozusagen zum Beispiel für unterschiedliche Niveaus unterschiedliche Literatur verwenden. Und wenn du das schon so indirekt ansprichst, muss ich es natürlich sagen, ohne da Eigenwerbung machen zu wollen, dass ich natürlich für die Einführung in die Volkswirtschaftslehre dieses Buch, das ich gemeinsam mit meiner Kollegin Elisabeth Springler herausgebracht habe, verwende. Ökonomie der internationalen Entwicklung, eine kritische Einführung in die Volkswirtschaftslehre. Und in diesem Buch versuchen wir den Studierenden drei wichtige Hauptlinien des volkswirtschaftlichen Denkens näher zu bringen. Einerseits den Mainstream, der oft auch als neoklassische Ökonomie bezeichnet wird. Andererseits keynesianische bzw. präziser postkeynesianische Perspektiven. Und als dritte Perspektive kritisch-politökonomische, schrägstrich marxistische Perspektiven. Das heißt, wir beginnen mit der Einführung, mit diesen unterschiedlichen Perspektiven. Und ich denke, das ist auch für eine akademische Zugangsweise angebracht, dass man im Studierenden nicht mit einer Perspektive beglückt, auch wenn ich sozusagen persönlich meinen Favoriten hier habe, sondern dass Studierende unterschiedliche Zugänge kennenlernen, auch die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Perspektiven verstehen. Und in diesem Buch stellen wir eben die einzelnen Perspektiven anhand ganz konkreter Bereiche einander gegenüber. Das heißt, wir schauen darauf, wie blickt zum Beispiel die Neoklassik auf die Frage der Ungleichheit? Wie macht das die marxistische Perspektive im Gegenzug oder die keynesianische Perspektive? Oder warum gibt es überhaupt wirtschaftliches Wachstum und Krisen und brauchen wir das? Und auch da schauen wir uns an, wie die unterschiedlichen Perspektiven das beurteilen und welche Schlussfolgerungen sich daraus ergeben. Und ich denke, das eröffnet schon sehr, sehr gut die Perspektive darauf, wie man überhaupt über Wirtschaft nachdenken kann. Und hilft auch selbst kritisch zu reflektieren, wie über wirtschaftspolitische Fragen gesprochen wird und wie man sich dann auch selbst in diesem Zusammenhang positionieren kann.
Ja, spannend. Aber wenn wir jetzt mal, was leistet es denn? Also wenn ich jetzt mit Marx oder mit einer marxistischen Wirtschaftswissenschaft auf Ungleichheit schaue, was ist denn dann der Unterschied? Was ist denn der Mehrwert? Was sehe ich denn da anders? Was leistet denn eigentlich der marxistische Blick dabei?
Da gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen Mainstream-Wirtschaftswissenschaft, sprich Neoklassik, und der marxistischen Perspektive. In der Neoklassik geht man eigentlich davon aus, dass, ich könnte das einfach formulieren, dass jede Person das quasi verdient, was sie auch über den Markt bekommt. Und wenn manche viel bekommen und andere wenig, dann ist das de facto gerecht, beziehungsweise diese Frage nach Gerechtigkeit stellt sich gar nicht, sondern sie wird quasi per Axiom außen vor gelassen. Und egal, was rauskommt und wie ungleich die Verteilung ist, wenn das über Märkte funktioniert, wird das grundsätzlich als in Ordnung bezeichnet, sprich eigentlich gesellschaftlich legitimiert. Damit legitimiert eben diese neoklassische Perspektive soziale und wirtschaftliche Ungleichheit. Das wird aus anderen Perspektiven, wie etwa der marxistischen, natürlich sehr problematisch gesehen. Und in der marxistischen Perspektive erklärt man Ungleichheit vielmehr als Ergebnis von gesellschaftlichen Verhältnissen, von Machtprozessen, von sozialer Ungleichheit. Das heißt, man sagt nicht, beginnt nicht bei Märkten und sagt, da wird jemand, verkauft jemand etwas und jemand verkauft etwas, sondern man schaut sich den breiteren sozialen Kontext an, in dem die Menschen agieren. Und die Menschen agieren ja nicht als Gleiche auf Märkten, sondern da gibt es große Unterschiede. Da gibt es, wie wir das alle kennen, die großen, starken Konzerne, die viel Marktmacht haben. Und da gibt es manche, die da von den Konzernen gegenüber weniger machen können. Denken wir nur an die vielen Menschen, die arbeiten im globalen Süden und oft den Konzernen doch sehr stark ausgeliefert sind und hier sehr, sehr, sehr wenig Macht haben, hier ihre Interessen in der Interaktion mit den Konzernen auch durchzusetzen.
Ja, spannend. Wenn du natürlich den Begriff Macht erwähnst, bin ich natürlich total hellhörig, weil ich habe meine Doktorarbeit zum Thema Macht geschrieben. Wie kann man eigentlich als, wenn man Ökonom ist, eigentlich diesen Machtbegriff eigentlich verwenden und wie kann man eigentlich anschauen? Das ist ja, wenn man auf das Netzwerk Plurale Ökonomik schaut, du hast ja diesen Einführungsartikel geschrieben in die marxistische Ökonomik. Dort ist ja ein zentraler Begriff, um marxistische Ökonomik zu verstehen, ja Machtverhältnisse. Dass die Akteure nicht gleich sind, sondern dass der eine den anderen mit verschiedensten Möglichkeiten dazu zwingen oder dem seine Möglichkeiten so stark einengen kann, dass er zu diesem schlechten Lohn arbeiten muss und halt massiv eigentlich Ungleichheit produzieren kann. Und das ist einfach total, total spannend. Ja.
Genau, also ich sehe das auch als ganz, ganz wichtigen Aspekt und Macht wird de facto ja in der neoklassischen Perspektive ausgeblendet, wo es allenfalls um Marktmacht geht, die dann gewissermaßen bearbeitet werden kann, aber nicht um die gesellschaftliche dahinterstehende Macht und Machtstrukturen. Und in der marxistischen Perspektive wird Macht in ganz unterschiedlichen Dimensionen und Formen versucht wahrzunehmen. Und da gibt es eben diesen Zugang, dass man eben schaut, wer hat Macht über andere, dass sie etwas tun, aber auch welche Machtstrukturen sind in die Gesellschaft eingebettet und wie manifestieren sich die, wie verändern sich die oder wer hat die Möglichkeit, wie bestimmte Arenen zu verschieben und dort Macht auszuüben. Und das wird sowohl auf sozusagen stärker abstrakter Ebene diskutiert, aber es gibt ganz, ganz viele auch konkrete Arbeiten dazu, wie sich Macht manifestiert und wie mit Macht umgegangen werden kann, wie Macht konstruiert werden kann, aber auch wie Gegenmacht aufgebaut werden kann. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt in den marxistischen Zugängen zur Ökonomie, dass man die aus meiner Sicht nicht eben isoliert betrachten darf, sondern diesen breiteren marxistischen Kontext auch unbedingt mit berücksichtigen muss, wo es eben um die Frage geht, welche Rolle spielen zum Beispiel organische Intellektuelle dabei, dass sie bestimmte Vorstellungen im Bereich der Wirtschaft als gut und einzig möglich konstituieren und welche Rolle spielen zum Beispiel auch Medien dabei, was Menschen über Wirtschaft denken und wie werden dadurch dann wieder Machtstrukturen reproduziert. Und ein weiterer wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist eben der, dass aus kritisch-marxistischer Perspektive es nicht immer nur darum geht zu schauen, wie funktionieren denn Machtprozesse und warum gibt es so viel Ungleichheit, sondern ganz, ganz wichtig, wie kann das auch geändert werden? Und da gibt es eben konkrete Ansätze, Überlegungen, und da können natürlich auch sagen, kann ein kritisches Nachdenken und Sprechen über diese Thematiken auch schon ein erster Ansatzpunkt sein. Aber das Wichtige ist natürlich dann eben auch zum Tun, zum Handeln zu kommen und die Dinge tatsächlich auch auf materieller Ebene zu verändern.
Ja, spannend. Also es eröffnet einfach wirklich einen großen, breiten Blick. Ich erlebe das ja auch bei uns in der Arbeit. Wir fahren ja auch gerade eine Kampagne, wo wir auch sagen, es muss eigentlich also woher kommt eigentlich die Ungleichheit? Ja, also warum haben wir denn, wir nennen es immer Überreichtum. Ja, also hier in Hamburg ist es ja sehr, sehr offensichtlich mit der Stadt, wo die meisten Millionäre in Deutschland und Milliardäre leben, also wie Herr Kühne oder Herr Otto. Ja, und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese ganze Medienindustrie, eine Wissenschaftsindustrie. Also der Hamburger Appell war ja so ein Vorläufer der AfD, also wo sich dann einfach wirklich konservative rechtsoffene bis extrem rechte Ökonomen und Ökonomen ja getroffen haben und einfach genau diesen Prozess halt massiv nach vorne gepusht haben. Und was weiß ich, das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut oder das Kieler Institut waren jetzt nie dafür bekannt, dass die jetzt irgendwie links- oder sozialdemokratisch gewesen wären. Ja, also das ist ja genau wie diese organische Intellektuellen, die nennen es, die ja ganz massiv ja diesen Prozess ja auch natürlich unterstützen, dass natürlich eine gewisse Form von Ungleichheit und von wirtschaftlichen Machtverhältnissen halt zementiert wird oder weiter ermöglicht wird. Ja, genau. Wenn wir jetzt schon mal bei den Namen sind, organische Intellektuelle ist ja so ein Begriff von Antonio Gramsci, italienischer Gründer der KP, wichtiger Denker in so einer neomarxistischen Perspektive, welche Rolle spielt denn Ideologie und Wissen und Zeitgeist in der Reproduktion einfach von diesen Machtverhältnissen. Aber was wären denn jetzt so bekannte marxistisch-kritische Ökonomen und Ökonominnen? Weil ich glaube, die Leute kennen nur kennen Gramsci, die kennen dann Michel Foucault aus der Sprachphilosophie, ja, die kennen dann Adorno, Horkheimer, das sind ja aber alles eigentlich keine Ökonomen. Wem würdest du jetzt, wer wärst du deine Top 3 Leute, die man kennen müsste in der marxistischen, neben Karl Marx?
Ich denke, einer, der vielleicht am populärsten ist und zur Ökonomie viel zu sagen hat, aber kein Ökonom ist und gut lesbar ist, wäre David Harvey, ja, ein US-Geograf, der sehr viel und sehr viel zugängliche Literatur zum Verständnis von Gesellschaft und Wirtschaft geschrieben hat, insbesondere immer auch mit einem starken geografischen, globalen Fokus. Und ich denke, diese Bücher sind ziemlich gut auch zugänglich für Nicht-Ökonominnen. Ja, und er bearbeitet dort auch ökonomische Fragen, zumindest in einer groben Struktur, finde ich sehr, sehr gut und klar. Also der wäre, denke ich, auf jeden Fall jemand, den man empfehlen könnte. Was dann sonst noch spannende Ökonomen oder Ökonominnen wären, sind die ganze quasi Schule der US-amerikanischen Radical Economics mit Bowles oder Herbert Gentis oder in jüngerer Zeit auch John Bellamy Foster, der Herausgeber von Monthly Review, der insbesondere in den letzten Jahren sehr viel auch zur Frage der Ökologie gearbeitet hat. Der ist auch Soziologe eigentlich, ja. Aber ich denke auch, dass er hier ein sehr klares Verständnis der Ökonomie hat und auch zu Fragen der Finanzialisierung in dem Bereich gut gearbeitet hat. Und das ist auch etwas, was ich so in den letzten Jahren sehe, dass es auch im Bereich der marxistischen Tradition eine starke Bewegung dahin gibt, wieder genauer oder konkreter aufs Materielle, sprich auf die Natur zu blicken und entsprechend zu schauen, inwieweit Kapitalismus und Natur vereinbar sind oder nicht, beziehungsweise wo es da Widersprüche gibt und wie, falls überhaupt diese Widersprüche vernünftig bearbeitet werden können, wie das im Kapitalismus ausschauen kann. Also das wären so wichtige Leute, die ich sehe. Mich persönlich hat zum Beispiel auch Michel Aglietta eigentlich sehr inspiriert in meinem Verständnis, der schon in Ende der 70er Jahre einen Zugang zur marxistischen Wirtschaftstheorie formuliert hat, der dann später als Regulationstheorie bezeichnet wurde, eben aufbauend auf sein Buch. Und ich finde die Argumente, die da drinnen sind, nach wie vor sehr, sehr gut und spannend und helfen eben, kapitalistische Entwicklung in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Zeiten zu verstehen und insbesondere auch die Rolle der Institutionen, die ganz spezifische Ausprägungen kapitalistischer Entwicklung bedingen. Also warum zum Beispiel ist der Kapitalismus in Deutschland anders als in Österreich oder anders als in Uganda? Und mit dieser Theorie, denke ich, kann man das ziemlich gut auch einfassen. Ja, das wären sozusagen aus meiner Sicht diejenigen, die ich da mal ganz groß hervorheben würde.
Ja, da bin ich, glaube ich, total stark auch dabei. Ich bin also ein ganz, ganz großer Fan. Also ich finde, David Harvey hat ja einen relativ großen Podcast, ist ja immer noch mega engagiert. Genau. Und wirklich, die Bücher sind teilweise, also die wissenschaftlichen Sachen sind teilweise schwer zugänglich. Ja, sein großes Buch Limits to Capital wurde ja irgendwie von einigen schon als der vierte Band des Kapitals gehypt. Ja, aber er schafft es ja eigentlich als Geograf eigentlich nochmal wirklich die Frage halt von Finanzmärkten, Immobilienmärkten und Regionalökonomie einfach zu denken. Ja, also was heißt denn eigentlich Ungleichheit auf Finanzmärkten und was schafft eigentlich diese kapitalistische Dynamik in Raum und Zeit? Und das finde ich ist total super.
Genau, und ich denke auch sagen, die Zugänge zur Frage des Neoimperialismus, wie er das auch genannt hat, sind ganz, ganz wichtig, eben um diese globale Ungleichheit und ihre aktuelle sozusagen Ausprägung zu verstehen. Da denke ich, hat er schon gute Dinge gemacht. Und es stimmt, das Limits to Capital ist ein schwierigeres Buch, würde ich sagen, auch, glaube ich, 1981. Und die neueren Bücher finde ich aber doch sehr, sehr zugänglich, ja, breit zugänglich. Und ich glaube, es hat schon einen gewissen Grund, warum David Harvey auch bekannt ist. Und ja, meine Erklärung wäre, weil er gut schreiben kann und sozusagen gut zugänglich die Dinge erklärt.
Ja, das würde ich auch so sehen. Er war ja also, glaube ich, mindestens einmal bei von der Tag Deutschland eingeladen in der Sommerakademie und hat jetzt diese, sind ja total viele Sachen ja im VSA-Verlag erhältlich von David Harvey und da seine große Einführung in Marx ist ja online alles total leicht zugänglich erreichbar. Genau. Und Herbert Gintis, das finde ich, und Samuel Bowles. Samuel Bowles hat ja dieses mega krasse Einführungsbuch in die Mikroökonomie geschrieben. Ja, das ist ja wirklich Standardliteratur ist. Und der publiziert ja in den Top-Journals. Das ist jetzt nicht so, wie man immer denkt, der so Marxisten das dann oder Marxistinnen ist dann irgendwie so die publizieren ja nur in so Nischen, sondern wird in der Breite rezipiert, hat eines der wichtigsten Lehrbücher für Mikroökonomie geschrieben, wo ganz klar genau diese Perspektiven, die du ja nennst, eines der wenigen Lehrbücher, wo der Machtbegriff auftaucht und wo dann eine gesellschaftliche Debatte geführt wird, ja, wie soll eigentlich die Wirtschaft organisiert sein?
Genau. Also ich denke auch sehr, sehr, sehr gut eben. Und nicht nur das Mikroökonomiebuch, sondern auch dieses allgemeine Lehrbuch, das ist aber mittlerweile auch, glaube ich, auf 2005 datiert, wo er versucht hat, eben Kapitalismus insbesondere unter dem Gesichtspunkt von Macht und Veränderung auch darzustellen. Und das finde ich auch, ist eine sehr gelungene Darstellung marxistischer Zugänge zur Ökonomie, wobei sozusagen meine Kritik daran eher wäre, dass hier eben oft breitere gesellschaftliche Dynamiken weniger sichtbar sind. Mhm. Und ich denke, dass für ein ökonomisches Verständnis unerlässlich ist. Ja. Ja. Es hat sozusagen einen Wert, hier sozusagen auf die engere ökonomische Debatte zu fokussieren, aber ich denke, das greift gewissermaßen zu kurz.
Da bin ich auch vollkommen dabei. Ich versuche immer zu sagen, also man kann jetzt nicht nur die, sage ich mal, die Entwicklung vom BIP, Arbeitslosigkeit und Verteilungsfragen anschauen, man muss immer fragen, wie ist das eigentlich eingebettet in eine gesellschaftliche Dynamik von Institutionen, von politischen Bewegungen, von kulturellen Settings und Landschaften und wie sich das halt einfach bewegt. Ja. Genau. Weil es gibt ja schon, da immer oft halt diesen Vorwurf, also hier in Deutschland hat man ja eine sehr, sehr nur sehr, sehr kleine Rest-Community marxistischer VWL. Ja, es gibt ja eigentlich nach meinem Kenntnisstand, gibt es an den Universitäten in Deutschland eigentlich nur noch einen Professor, Fritz Hellmittag in Chemnitz.
Ja, das ist sozusagen, leider kann ich da nicht mit mir dienen.
Ja, es ist ja echt, es sind ja nicht mehr viele, also Elmar Altvater, obwohl er in der Politikwissenschaft war, hat ja sehr, sehr viel in den Wirtschaftswissenschaften eigentlich gearbeitet. Da war genau diese Brückenstellung zwischen, sag ich mal, der Politik und Wirtschaftsanalyse total stark, aber das wurde ja nicht wieder in der Tradition ja besetzt, ja, und sonst ist ja nicht mehr viel da. Es gibt jetzt in den Fachhochschulen in Deutschland dann nochmal so ein kleines Revival, aber es ist echt schwer, wenn man sich das anschaut, wer noch übrig ist und im Vergleich zu USA oder Frankreich, aber auch in Österreich bei euch, ihr habt ja nur die Arbeiterkammer und ihr habt ja eigentlich schon nochmal auch, aber wenn es natürlich jetzt nicht gerade die Massendynamik ist, aber habt ihr immer nur Räume, wo Erforschung und Austausch nochmal in größeren Bereichen möglich ist.
Ja, na Deutschland hat da sicher einen gewissen Ausnahmestatus, was die Enge der Ökonomie betrifft. Aus verschiedenen historischen Gründen und hängt wahrscheinlich auch sehr stark mit dem spezifischen ökonomischen Modell in Deutschland zusammen. Also ich glaube, da gibt es auch eine Verbindung. Und das ist, gewissermaßen ist es eine Schwäche natürlich, wenn Leute nicht im Kernfeld der Ökonomie zu ökonomischen Fragen arbeiten. Andererseits ist es natürlich auch durchaus ein Gewinn, wenn Geografen, Geografinnen, Menschen aus der Soziologie, aus der Geschichte sich mit Wirtschaftsfragen aus marxistischer Perspektive beschäftigen. Also es ist ja vielleicht eben auch in Erinnerung zu rufen, dass die Disziplinen, wie wir sie heute kennen, nicht naturwüchsig sind, sondern sich im Kontext der Entfaltung oder der Durchsetzung bürgerlicher Wissenschaftsstrukturen im Bereich der Sozialwissenschaften etabliert haben und eben auch zu Zeiten von David Ricardo, Adam Smith, Karl Marx quasi noch politische Ökonomie der Zugang war, in dem man eben Politik und Ökonomie und Gesellschaft gemeinsam gedacht hat, gewissermaßen auch in den Staatswissenschaften,
Genau.
noch im deutschsprachigen Raum. Und das hat sich aber mit der Disziplinierung der Sozialwissenschaften quasi aufgehört und diese Absplittung von Ökonomie, von Politik und dann später von Soziologie hat, denke ich, zu einer Entwicklung geführt, die genau eben dieses, man kann mal sagen, dieses Silo-Denken begünstigt hat und wo eben dann im Bereich der Ökonomie vorzüglich neoklassische Perspektiven diskutiert werden, in manchen Fällen und Ländern hat bis zu 100% der Menschen, in anderen ein bisschen sozusagen breiter. Aber ich denke sozusagen aus dieser marxistischen Perspektive, die sich eben aus prädisziplinäre Perspektive oder eben auch postdisziplinäre Perspektive begreift, ist es ganz, ganz wichtig, hier diese Grenzen hinter sich zu lassen und eine breite Analyse Basis einzunehmen, wiewohl natürlich ein guter Fokus auf Wirtschaft ganz, ganz wichtig ist und es natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass es Menschen gibt, die sich gut mit Wirtschaft und auch mit unterschiedlichen Wirtschaftstheorien auskennen und hier in diesen Debatten Bestand halten können.
Ja, ich will vielleicht noch mal ganz kurz noch mal vielleicht nur Beispiele aus meiner Perspektive zeigen, was ich halt immer versucht habe, ich habe viel so internationale Handelstheorie unterrichtet in Kassel. Und da habe ich halt immer, da gibt es ja diesen bekannten Artikel von Paul Krugman, was müssen eigentlich Leute über Wirtschaft wissen? Dann kommt dann vor, ja, Handel zwischen unterschiedlich entwickelten Ländern ist für beide Seiten vorteilhaft. So klassisch David Ricardo, komparative Kostenvorteile für die Leute, denen das was sagt. Genau. Und da gab es eine total schöne Replik, dann so in diesem einen kleinen Einführungsreader, den es gibt von der International Union of Radical Political Economy. Ja, da gab es immer so einen Artikel dagegen. Ja, also, dass man sagt, also eigentlich haben wir eine Welt bei ungleichen Partnern, die eigentlich durch absolute Kostenvorteile, also es schon so ist, dass der wirtschaftlich Stärkere den wirtschaftlich Schwächeren durch Handel eigentlich in so eine Unterentwicklung-Dependenzstruktur eigentlich treibt. Was dann später dann aber auch sogar im Mainstream mal wieder erkannt wurde, als dann Paul Samuelson damals diesen bekannten Artikel geschrieben hat, dass vielleicht doch nicht alles zum Vorteil ist, was wir im internationalen Handel machen. Das fand ich immer total spannend, dass wir eigentlich aus einer marxistischen Perspektive viel, viel stärker diese Ungleiche und diese Machtverhältnisse in diesen internationalen Handelsprozess eigentlich viel, viel stärker sieht, als wenn man einfach nur so diese Gleichgewichtsmodelle. Es gibt dann, finde ich, total viele positive Beispiele, wo man eigentlich mit einer marxistischen Analyse viel, viel mehr einfach sieht.
Ja, wobei ich sozusagen da vielleicht eben auch ich es ganz witzig finde, dass eben genau Leute wie Paul Krugman auch aus neoklassischer Perspektive im Rahmen der New Economic Geography
Ja.
spannende Beiträge geschrieben haben, wo sie dann argumentieren, wenn es ungleiche Ausgangsbedingungen gibt, sprich es gibt ein reicheres Land und ein ärmeres Land, dass dann das reichere Land immer reicher wird und das ärmere Land im Vergleich ärmer wird. Also ich habe es spannend gesehen, das dann zu sehen in der Argumentation, aber ein Wissen, das wir aus der marxistischen Perspektive der kritischen politischen Ökonomie natürlich schon länger haben und die Mechanismen auch, denke ich, viel, viel besser noch verstehen. Aber das ist eben auch wieder ein Beispiel dafür, dass durchaus auch in der neoklassischen Perspektive es breite Zugänge gibt. Die Frage ist nur, welche werden Politik wirksam oder im öffentlichen Diskurs verwendet. Und meiner Ansicht nach gibt es hier eine sehr, sehr selektive Form der Aufnahme von passenden Diskursen und wenn gerade das passt, dann wird sozusagen das aus dem Zauberhut gezogen und wenn es anderes passt, wird was anderes rausgezogen. Aber es ist natürlich tendenziell die Struktur in der Neoklassik angelegt, dass eben Ungleichheit nicht gesehen werden kann und es daher zum Beispiel auch sehr, sehr schwierig ist, alle Dinge, die mit Ungleichheit verbunden sind, mit neoklassischen Instrumenten abzudecken.
Dann würde ich vielleicht nochmal eine Frage, weil jetzt haben wir bei Ungleichheit, finde ich total super, jetzt haben wir so einen Bogen geschlagen. Es gibt ja so zwei Debatten in der Ungleichheitsdebatte. Das eine ist natürlich, das ist jetzt, glaube ich, in der Breite nicht so bekannt, das ist ja über die Vereinten Nationen, über das Entwicklungsprogramm. Amartya Sen, Nobelpreisträger, kommt ja sehr, sehr stark mit Capabilities, was so im Deutschen ja sehr, sehr stark dann im deutschen Armut- und Reichtumsbericht rezipiert wird, wo man sagt, also Menschen müssen Handlungsfreiheit haben, müssen, was wir eigentlich im deutschen Grundgesetz ja haben. Jeder muss eine soziale Beteiligung haben. Oma, ich würde zu denen, da ist aber die Debatte, ist der jetzt Marxist oder nicht? Da laufen immer so die Debatten kreuz und quer, wie du das einschätzt. Und das Zweite ist ja dann, Thomas Piketty, der total gehypt ist, in Deutschland finde ich relativ wenig rezipiert wird, aber global ja genau diese Ungleichheitsdebatte ja massiv gepusht hat, der für eine mega weit, der schon eine relativ weitgehende Forderung von Erbschaftsbesteuerung hat und höhere Besteuerung hat sich sehr stark. Da hat sich ja schon mal was verschoben. Wie ordnest du denn diese zwei Autoren denn ein? Amartya Sen, Nobelpreisträger, Thomas Piketty, der ja mit seinem Buch Kapital im 21. Jahrhundert. Ist das marxistische Ökonomik? Wird es da reinpassen oder ist es eigentlich nur so ein, wir greifen mal wieder bei den Marxisten und holen uns da was für den Mainstream?
Also ich würde dich als marxistische Ökonomen bezeichnen. Also Amartya Sen ist aus meiner Sicht ganz klar ein liberaler Ökonom, wo es, was man sozusagen auch als Liberalism with a human face bezeichnen kann. Also man ist für freie Märkte, aber es ist sozusagen wichtig, hier doch sicherzustellen, dass niemand völlig unter die Räder kommt und dass Leute nicht verhungern. Aber grundsätzlich wird die gesellschaftliche Struktur nicht in Frage gestellt und es wird auch die Problematik des Kapitalismus, der eben dazu führt, dass wir dabei sind, den Planeten zu zerstören, überhaupt nicht angesprochen. Und ich denke, das ist höchst problematisch. Es ist sozusagen löblich, diese Kritik an der Ungleichheit zu liefern, aber die hört eben dort auf, wo es dann spannend ist, nämlich wo es darum geht, dass wenn manche ganz wenig haben, dass das auch damit zusammenhängt, dass andere wieder sehr viel haben, sprich, dass die Verteilungsdebatte aufgemacht wird. Und das sehe ich bei Amartya Sen nicht wirklich. Ja. Bei Thomas Piketty sehe ich eine gewisse Veränderung in der Literatur. Er hat ja sozusagen begonnen als empirischer Ökonom, einfach versucht, historisch sich Daten anzuschauen, wie Einkommen sich verändert und später dann wie Vermögen sich verändert im historischen Zeitablauf. Und er hat ja dann, glaube ich, für das erste Buch, das sehr bekannt war, das war Capital of the 21st Century, wenn ihr das richtig in Erinnerung habt, das ist, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre rausgekommen, hat er gewissermaßen sozusagen den marxistischen Begriff des Kapitals verwendet für ein Buch, das eigentlich nur empirisch beschrieben hat, wie Ungleichheit sich entwickelt hat, wobei er hier auch sozusagen vom analytischen her Konzepte verwendet hat, wie Faktor, Produktivität und Ähnliches, das aus der neoklassischen Ökonomie kommt, das ist eigentlich also ein neoklassischer Blick auf das Ganze. Aber das war offensichtlich sehr erfolgreich, ich kann mich erinnern, so eine kleine Anekdote hier, was so zur Zeit, wie dieses Buch erschienen war und gerade bekannt war, eingeladen in der Uni Bayreuth war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Von den Studierenden damals, die sagen, wollten eine andere Sichtweise haben, und war ich dort und habe über marxistische Perspektiven gesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Und im Anschluss waren wir dann noch zusammen und haben so beim Abendessen, und da war auch so ein Professor dabei, der irgendwie die Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt hat, und habe mir dieses Buch von Thomas Piketty hingelegt und meinte, das ist ja das, was Sie erzählen. Und dann habe ich doch versucht, das klarzustellen. Aber man sieht sozusagen, wie bestimmte Begrifflichkeiten wahrgenommen werden und wie dann quasi kritische Wissenschaft Versatzstücke oder Konzepte genommen werden und wie dann manche Leute glauben, das wäre dann eine marxistische Perspektive. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, das müsste man genau untersuchen, warum genau diese Autoren, zum Beispiel Piketty, so stark gehypt wurden, weil es einfach gut in der liberalen Presse auch passt. Man tut so, als ob man sozusagen kritische Diskurse aufnehmen würde, nimmt sie aber in der liberalen Form auf. Aber das war da zu Beginn. Und wenn man sich anschaut, wie sich Piketty weiterentwickelt hat, kann man durchaus sagen, dass seine Forderungen deutlich kritischer werden und vielleicht auch die Schlussfolgerungen sich zum Teil mit dem decken, was man aus marxistischen Analysen ableiten kann und implizit ein bestimmtes Verständnis dafür auch schon stärker da ist, wobei, wenn ich jetzt Piketty richtig verstehe, es ihm weniger darum geht, grundsätzlich Kapitalismus in Frage zu stellen, und er doch glaubt, dass man das System reformieren kann, aber er eben quasi dieses System retten will, und er sieht, diese große Ungleichheit führt dazu, dass wir eben Probleme mit der Demokratie bekommen, dann faschistische oder welche Regime auch immer und Dinge kommen und Dinge passieren, die wir uns nicht wünschen und deswegen aus liberaler Perspektive heraus hier mehr Gleichheit notwendig ist. Also erinnert mich gewissermaßen von der sozialen Funktion und vom Bestreben her an John Maynard Keynes, auch quasi einen Reformer oder Begründer des Keynesianismus, dem es auch in der Zeit der großen Wirtschaftskrise der 1930er Jahre darum ging, wie können wir einen liberalen Kapitalismus retten? Und die Antwort von Keynes war, wir können ihn nur retten, wenn wir starke Staatsintervention haben und auch wenn wir Umverteilung haben. Und Piketty für die heutige Zeit, denke ich, macht etwas Ähnliches. Das heißt, ich würde ihn auch keinesfalls als marxistischen Ökonomen wahrnehmen, weil er auch in dieser Debatte nicht drin ist. Wenn ich auch nicht schwelen möchte, die empirischen Beiträge, die er geleistet hat, die sehr, sehr wichtig sind. Und es gibt auch eine Website, wo sie eben globale Ungleichheit, denke ich, sehr gut zugänglich darstellen, wo sie auch vor 2 Jahren, glaube ich, begonnen haben, Daten zur Carbon Inequality darzulegen. Also solche Dinge, das ist es wirklich ein ganz, ganz großes Verdienst, was hier passiert. Aber vom Analytischen her, denke ich, könnte man die Dinge noch ein bisschen tiefer bearbeiten. Und es ist auch unbedingt notwendig, weil sich natürlich die Frage stellt, wie kann ich tatsächlich ein gutes Leben für alle schaffen? Und reicht es aus, einfach im System etwas umzuverteilen oder muss ich nicht ganz, ganz wesentlich das System verändern? Und das ist eine Erkenntnis, die es bei mir mehr und mehr reift. Ja. Ich bin bis vor vielleicht einigen Jahren doch auch noch optimistischer gewesen, trotz marxistischer Analyse, inwieweit kapitalistische Ökonomien reformierbar sind und man Dinge verbessern kann. Und ich bin natürlich immer noch dafür, sozusagen, wenn es einer Person ein bisschen besser geht, ist das schon ein wichtiger Gewinn und all das gilt absolut zu kämpfen. Aber wenn wir uns anschauen, wie auf Ebene des kapitalistischen Systems der Planet zerstört wird, ja, und was das dann für den Großteil der Menschen bedeutet jetzt und in der Zukunft, habe ich meine großen Zweifel, ob wir das im Rahmen der Maßnahmen, die wir bisher so ergreifen, tatsächlich in den Griff bekommen können. Ja. Und ich glaube, da gehen wir vielfach falsche Wege, nämlich vielfach werden anstatt Märkte und damit Kapitalismus zurückzubauen, noch mehr Möglichkeiten kapitalistischer Akkumulation geschaffen und damit Dynamiken und Interessen und Machtstrukturen wieder geschaffen, die eine vernünftige Umweltpolitik im Interesse aller verunmöglichen werden.
Ja, also es ist. Da kann ich total stark mitgehen und würde ich total viel dazu sagen. Vielleicht nur eine Sache anmerken. Wir sagen immer, wir haben diesen Alt-68er Spruch aufgegriffen, der von Dota Kehr vertont wurde. Auch es geht nicht um ein Stück von Kuchen, sondern es geht um die ganze Bäckerei.
Richtig.
Wir müssen darüber reden, wie wird eigentlich der Kuchen, das Volkseinkommen produziert und darüber reden nicht, wie wir dann den Kuchen aufteilen, sondern eher wirklich mal fragen, wie kriegen wir eigentlich einen Kuchen, wo automatisch eigentlich jeder schon mal ein vernünftiges Stück hat und mitentscheiden kann, wie dieser Kuchen produziert wird und für was.
Genau. Oder wenn man es ein bisschen abstrakter formuliert, aus marxistischer Perspektive wird Ökonomie als soziales Verhältnis begriffen. Ja, das ist, denke ich, eine ganz, ganz zentrale Erkenntnis, nämlich die Art und Weise, wie wir produzieren, wem was gehört, wer dann was verwenden kann, ist Ergebnis eines sozialen Verhältnisses. Und das gilt es zu gestalten. Und ich denke, wir müssen auch, also insbesondere angesichts der Umweltkrisen, aber auch der persistenten globalen Ungleichheit und Armut, uns überlegen, wie können wir denn es besser organisieren. Ja, wir sehen mit Märkten, da fahren wir über den Abgrund. Das führt in die Katastrophe und das löst die Probleme nicht. Natürlich können wir dort und da bestimmte Dinge verbessern, aber im Großen und Ganzen wird das nicht reichen. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir Wirtschaft anders organisieren, dass ein gutes Leben für alle möglich ist und das auch nachhaltig möglich ist. Und da müssen wir, denke ich, völlig neue Wege gehen. Also wir müssen abkehren von Vorstellungen des Wirtschaftswachstums oder Ähnliches, sondern wir müssen uns überlegen, was brauchen wir zum Leben, wie können wir gut leben, und wie können wir das organisieren, dass wir das machen? Und ich denke, diese Form des Denkens ist in der marxistischen Perspektive angelegt. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist hier, ist, dass man hier nicht mit einem Blueprint oder einfach einem Rezept kommt, so geht's, wie es vielleicht aus neoklassischer Perspektive der Fall ist, wo man sagt, mach mal die Märkte oder so und so und dann ist das gelöst, sondern man begreift das natürlich als soziales Verhältnis, welches demokratisch gestaltet werden soll. Das heißt, wir brauchen öffentliche Debatten darüber und Strukturen, in denen wir darüber diskutieren, wie wir Wirtschaft besser und anders organisieren und ganz, ganz wichtig, wie wir das auch in einer global solidarischen Art und Weise machen. Denn wir wissen, ein Teil unseres Wohlstands basiert auf der Ausbeutung der Menschen im globalen Süden und das kann natürlich und soll nicht sein. Und die Frage ist, wie können wir das besser organisieren, dass für alle genug Platz ist. Und da ist eben auch die Erkenntnis wichtig, dass die Ressourcen auf dieser Welt begrenzt sind. Und wenn einige wenige, oder wie du es erwähnt hast, mit dem Stichwort Überreichtum, zu viel konsumieren, dann bleibt einfach für die anderen zu wenig übrig. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir das effizienter machen, also was ist eine vernünftige, solidarische Wirtschaftsweise. Und mir ist schon klar, dass wir das nicht von heute auf morgen umsetzen können, aber wir können uns überlegen, wie können wir in die Richtung gehen. Und da ist für mich eine Perspektive sehr hilfreich, die unterscheidet zwischen quasi Reformen und radikal reformistischen Zugängen. Und bei Reformen wäre sozusagen vielleicht anknüpfend an Piketty, sagen wir, dort und da ein bisschen mehr Steuern für die Reichen und da ein bisschen was für die Ärmeren und dann kriegen wir das schon wieder hin. Das wäre sozusagen ein reformistischer Zugang. Ich glaube, das ist eher eine Symptombehandlung, aber nicht wirklich eine Lösung für die Probleme, die wir haben. Was wir aber aus marxistischer Perspektive überlegen müssten, wie kann ich Gesellschaft und Wirtschaft so verändern, dass eben ein gutes Leben für alle möglich ist und welche Reformen führen in die Richtung, also welche Schritte kann ich gehen. Und hier ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Kompass zu sagen, nicht noch mehr Märkte und noch mehr Kapitalismus und wir lösen damit die Probleme, sondern ein Rückbau des Kapitalismus. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir diese Bereiche einengen, reduzieren, regulieren, sozusagen wirklich zurückbauen und wie können wir anstelle dessen andere Formen des Wirtschaftens aufbauen. Solidarische Formen auf kommunaler Ebene, natürlich auch organisiert auf nationaler und internationaler Ebene zu denken. Also wie können wir das ganz anders organisieren, jenseits der Marktlogik und jenseits der Logik kapitalistischer Kapitalakkumulation und auf demokratische Weise. Also wie können wir Wirtschaftsstrukturen demokratisieren und damit eine vernünftige Gesellschaft und Wirtschaft möglich machen. Und ich denke, das ist eine Folie, also diese sagen Reform versus radikale Reform, die sehr hilfreich sein kann, um zu unterscheiden, wofür lohnt sich zu kämpfen. Ja? Und reicht es eben ein bisschen Umverteilung einzufordern oder brauchen wir viel, viel mehr. Ein Beispiel in dem Zusammenhang ist für mich auch das eben auch in Deutschland und Österreich viel diskutierte Lieferkettengesetz in Deutschland und jetzt auf europäischer Ebene. Und man kann das natürlich zum Beispiel schon sehen, einerseits als Reform, sprich das hilft wieder zu legitimieren, dass globaler Handel doch gut ist, weil Menschenrechte eingehalten werden. Andererseits kann man das natürlich möglicherweise als ersten Schritt in der Richtung von nicht reformistischen Reformen betrachten, dass man sagt, da ist ein erster Schritt gemacht in Richtung internationaler Standards für globale Wirtschaft. Das kann man und soll man viel, viel weiter ausbauen, viel, viel stärker verschärfen, viel klarere Regeln machen, quasi Marktmacht auch zurückdrängen, Konzernmacht hier zurückdrängen und damit die Marktlogik reduzieren und andere Logiken des Handelns und des Produzierens und des Austauschs favorisieren. Und denke, wenn man das in dieser Perspektive sieht, blickt man ganz anders auf die Welt und das ist eine analytische Perspektive, wie wir sie eigentlich nur aus dem marxistischen Verständnis bekommen können und auch beurteilen können.
Das ist ja schon ein super Ausblick, wie man eigentlich das, was man, wenn man sich mit marxistischer Ökonomik beschäftigt, was das eigentlich dann für die politische Praxis und für die Gesellschaft dann eigentlich bedeutet und wo wir eigentlich schon sehen, wo sich dann eigentlich in diese Richtung was weiterentwickeln kann, dass wir eigentlich wirklich mal Schritte hingehen zu einem besseren Leben für alle. Genau, wir fragen ja immer, was gibt es für positive Dynamiken? Wir hatten ja im Vorgespräch, hast du schon das Lieferkettengesetz erwähnt. Du hast jetzt, was hast du sonst noch einen großen Schatz neben dem Lieferkettengesetz, das auf der europäischen Ebene ja jetzt kommt? Ja, die Blockade der Bundesregierung wurde ja aufgebrochen dank der belgischen Regierung. Siehst du sonst, hast du noch einen anderen Schatz, den du mit uns teilen würdest, wo man eigentlich sieht, da passiert eigentlich was, da geht eigentlich ein Schritt in die Richtung, dass eigentlich das gute Leben für alle wir einen Schritt weiterkommen?
Vielleicht kein konkreter Schatz, aber ein noch umso wichtigerer Schatz. Aus dem marxistischen Verständnis von kapitalistischer Entwicklung ist ganz klar, dass kapitalistische Entwicklung krisenhaft ist. Das heißt, es kommt immer wieder unweigerlich zu unterschiedlichen Formen von Krisen, ohne dass wir das jetzt im Detail hier diskutieren können. Und in diesen Krisen ist häufig gewissermaßen die Geschichte etwas offener. Das heißt, man kann dann durchaus Dinge so verändern, wie man nicht geglaubt hätte, dass das möglich wäre. Die Voraussetzung dafür, dass man aber in Krisenphasen etwas Positives verändert, ist, dass bereits vorher sozusagen man vorbereitet ist, dass es organisatorische Strukturen gibt, dass es Menschen gibt, die eben wissen, dass ein gutes Leben für alles bestimmte Strukturen braucht, demokratische Strukturen, auch dass es schon konkrete Beispiele gibt, wie man bestimmte Dinge machen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das kann in solchen Krisenphasen dann potenziell verallgemeinert werden. Das heißt, der Schatz wäre die Hoffnung darauf, dass wenn wir oft jetzt kämpfen um viele kleine Veränderungen und dort und da wir wirklich wichtige Dinge auch erreichen, vieles aber auch nicht erreichen, dass die berechtigte Hoffnung besteht, dass es Krisen geben wird, in denen es viel einfacher sein wird, diese Dinge wieder umzusetzen. Dass es wichtig ist, hier einen langen Atem auch in der zivilgesellschaftlichen, politischen Aktion zu haben und vorbereitet zu sein für Momente, in denen man historisch schon die Chance hat, ein gutes Leben für alle besser durchzusetzen.
Ja, super, danke für den Ausblick und die Hoffnungszeichen in der Krise. Dialektisch positiv. Und ich würde jetzt vielleicht nochmal von meiner Seite nochmal zwei Sachen anfügen. Wie gesagt, ich finde dein Buch, das du mit Elisabeth Springler geschrieben hast, eigentlich total super. Wir empfehlen das seit Jahren eigentlich weiter. Aber wenn es sich natürlich in erster Linie an Studierende richtet, schafft es doch einen breiten und ökonomischen Einstieg mit genau dieser gesamtgesellschaftlichen auch Breite in drei verschiedene Wirtschaftstheorien und Perspektiven. Und ich glaube, es ist wirklich ein leichter und guter, auch nochmal mit Vertiefung an konkreten Beispielen, was eigentlich eine marxistische Analyse leisten kann bei Wirtschaftsfragen. Und das Zweite, was ich jetzt nochmal total spannend finde, was wir im Newsletter bei uns bei Goliath Watch schon mal hochgehoben haben, ist jetzt dieses Kinderbuch draußen, Marxismus ab 10 Jahren. Von Ole und Wolfgang, die kleinen Holzdiebe und der Yoga-Naut. Da kann man dann auch nochmal, wer jetzt den Akkumulationsbegriff nicht verstanden hat, dort auch nochmal nachlesen, weil der auch da, glaube ich, auf den 200 Seiten häufiger vorkommt, der Begriff, und es eine positive Wendung hat. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern vom Buch. Johannes, hast du noch ein letztes Wort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja.
Freue mich über alle, die bis jetzt zugehört haben, und ich kann alle nur ermuntern, sich mit diesen Perspektiven auseinanderzusetzen. Sie sind sehr, sehr hilfreich, um unsere Realität zu verstehen und können als wichtiger Referenzpunkt dienen, um einfach unser Handeln auch zu orientieren. Ja, wir wollen ja für ein gutes Leben für alle uns einsetzen, und da ist es schon auch wichtig, die Grundstrukturen zu verstehen und auch die ökonomischen Zusammenhänge zu verstehen. Und hier ist eben ein marxistischer Zugang auf jeden Fall eine passende Grundlage, wenn nicht die einzige.
Super, besten Dank, Johannes, dir. Beste Grüße und Dank für die Zeit und das Wissen teilen hier im Raum nach Wien. Ich hoffe, wir sehen uns bald bei irgendwelchen Veranstaltungen wieder oder den Austausch. Vielleicht hören wir es auch hier wieder, weil wir müssen bestimmt mal nochmal eine Folge dazu machen, welche verschiedenen Alternativen zu einer kapitalistischen Marktwirtschaft gibt es. Denn da gibt es ja schon ein paar Vorschläge, die viele auch nicht so kennen und darüber diskutieren muss. So, dann wünsche ich allen noch eine gute Zeit. Hört uns bald wieder zu. Wir sind auf dem FSK-Radio unterwegs. Wir haben unser Podcast, kann man auf verschiedensten Podcast Plattformen hören. Wir freuen uns über Kommentare, Unterstützung und euch dann eine gute Zeit. Wenn ihr weiter in das Thema einsteigen wollt, schaut euch das Buch von Johannes Jäger und Elisabeth Springler an oder auch unterschiedliche Quellen, was es sonst im Netz gibt. Wir werden in den Shownotes noch weitere Quellen verweisen. Eine gute Zeit und bis bald.